Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viva la Movie Illusion und es ist jetzt Ende 2022, wirklich das Ende des Jahres 2022 und wer unseren Podcast fleißig hört und verfolgt, weiß, es gibt immer zum Jahresende eine ganz bestimmte Folge und die kann ich natürlich nicht allein machen. Ich habe da selbstverständlich den Mike dabei. Mike, hi.
Servus und habe dir die...
Möchtest du verraten für die Hörer, die jetzt nicht genau wissen, was jetzt davon mal los ist, um was es gerade geht?
Ja, natürlich. Wie ihr es wahrscheinlich schon mitgekriegt habt, haben wir, der Corby und ich, ganz fleißig bei Letterboxd und da wir da immer unsere Filme locken, die wir mir immer so das Jahr über schauen. Und über unsere Top 10, unsere 10 Highlights des Jahres 2022 reden wir jetzt. Und zwar abwechselnd, damit ein wenig Schwung reinkommt. Und ich bin wirklich gespannt, wo es beim Corby dabei ist. Jo, Fraktus nicht. Darf er eigentlich gar nicht.
Nein,
aber nein. Vielleicht hat er es nicht geschmuggelt, keine Ahnung. Aber und ich bin auch gespannt, ob wir mir Überschneidungen haben. Bin ja sehr gespannt.
Ich bin auch gespannt. Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, weil ich dieses Jahr wirklich hauptsächlich Horrorgeschichten mit drin habe. Beziehungsweise ich mir bei fast allen Filmen, aber okay, na, oder sagen wir mal, bei einem Großteil der Filme, da bin ich mir sicher, die hast du auch gesehen. Mhm. Da wird auf jeden Fall reinkommen. Aber eins vorweg, Terrifier 2 ist bei mir nicht in der Liste drin.
Ja, wer hätte das gedacht? Jetzt weiß ich nicht, möchtest du die Leute noch sagen, wie hast du bei Letterboxd das die finden?
Ich heiße da Wombell und dann 2Z, also Wombels.
Genau.
Und Mike findet man unter?
Terra Vision, das bin ich. Wie gesagt, schaut es mir rein. Könnt ihr Kommentare mit da lassen, war ganz interessant. Bei Letterboxd Dodels allerweil ein bisschen. Schaut es vorbei und bin ich gespannt. Vielleicht schreibt jemand mal was dazu. Vielleicht lest jemand mal ein Review, wo wir so eine schreiben. Vielleicht gibt es ein wenig Feedback. Schauen wir mal.
Ja, und der Kani ist auch irgendwo bei Letterboxd, den könntest du dann auch noch gleich mitverfolgen. Aber jetzt würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Und bevor wir auf die Top 10 eingehen, ich habe so übers Jahr hin eine Liste geführt, eine private Liste, wo ich die ganze Zeit die Filme dann, wo ich mir gedacht habe, okay, die könnten am Ende in der Top 10 landen, dann schon mal hinzugefügt habe. Weißt du, wie gehst du da immer vor?
Ich klatsche jetzt mir alles ein wenig so rein übers Jahr. Das war dann also, am Schluss waren es jetzt 15 Filme. Und ja, und da muss man jetzt dann immer wieder Revue passieren lassen. Okay, warum war jetzt der besser wie der? Warum ist jetzt der am Platz weiter vorn wie der? Dann wird noch ein wenig rumgeschunkelt. Dann schaust du mal auf deine Sterne. Dann schaust du den Film vielleicht nochmal an. Dann sagst du, ach scheiße, jetzt beim zweiten Mal schauen, sind da jetzt nicht mehr ganz so wie beim ersten Mal. Dann suchst du wieder was anderes raus. Also da macht man schon ein wenig ein paar Gedanken.
Ja, also dann machst du eigentlich ja ähnlich wie ich. Ich habe jetzt auch um die 15 beziehungsweise aktuell wie 17 Filme da drin. Mhm. Da fliegen dann die restlichen, die es nicht in die Top 10 geschafft haben, dann wieder raus. Du hast ja Glück. Tor 4 ist bei mir in dieser Liste drin, aber nicht unter der Top 10.
Okay. Und ja, du, Corby, wenn dir der gefällt, ja, dann bitte, ja, mach viel früh.
Der Film hat's mir einfach, also Odo, weil ihr den so hasst und dann hat er einfach bei mir gleich nochmal so ein kleines Steinchen im Brett und ansonsten haben wir da nur zwei Dokus drin, die haben's auch nicht reingeschafft.
Okay. Hast du überhaupt eine Doku dabei?
Jetzt in der Top 10?
Ja.
Tatsächlich dieses Jahr fast.
Dann glaube ich, ja. Dann kannst du gar an der Seite immer beide drin haben.
Ja, okay. Ach Mist, ja. Bevor wir anfangen, einen, den ich zumindest jetzt schon mal erwähnen will, da werde ich aber das nächste Mal in die Warlex darüber reden. Das war Goodnight Obi, der hat es mir echt angetan. Da habe ich hin und her überlegt, ob der nicht doch in die Top 10 reinkehrt. Eine Dokumentation über die zwei Mars-Roboter, die dann eigentlich ursprünglich nur 90 Tage auf dem Mars hätten ihre Reise unternehmen sollen und dann das teilweise über 1000 Tage geschafft haben.
Okay.
War emotional, der hat mich mitgerissen und waren geile Bilder. Also war auf jeden Fall eine Sichtung wert. Aber ich würde sagen, bevor ich jetzt da noch mehr schwärme, fangen wir an, oder?
Ja, greift mal so.
Gut, dann darfst du anfangen. Was ist denn dein Platz 10?
Mein Platz 10 ist der Film Sensor. Also kommt von Zensur quasi. Mhm. Und zwar spielt der Film 1985 zur Hochzeit der VHS. Und da gibt's ein junges Mädel oder eine Dame, eigentlich die Enid, und die ist bei der britischen Zensurbehörde. Sie wird für ihre Kollegen schon wegen spöttisch Little Miss Perfect genannt, weil sie empfiehlt ganz strikt gewalttätige Inhalte aus Filmen rauszukürzen. Und da muss sie quasi ganz viel grausliches Filmwerk anschauen. Und es kommen auch ein paar Filme vor, die man wahrscheinlich auch kennt. So der geneigte Horrorfilmschauer wird bei ein paar Titel recht schmunzeln müssen, weil die Filme haben wirklich in Wirklichkeit dann auch Probleme gekriegt mit dieser britischen Zensurbehörde. Und während sie ja quasi die ganzen Filme sichten muss und dann da ihre Zensurempfehlungen abgibt, sägt sie bei einem Film ein Mädchen, das ihrer Schwester verdammt ähnlich schaut. Die Schwester ist verschwunden vor längerer Zeit und ist für tot erklärt worden. Und dann begibt sie sich quasi auf die Suche und macht Nachforschungen, stellt's an, und gerät dabei immer weiter in einen Strudel, und sie kann dann irgendwann ihren eigenen Verstand oder den Sachen, die sie Sekten nicht mehr trauen, und es gibt eine grausliche Spirale nach unten, die sie ins Verderben zieht.
Oh Gott,
okay. Ja. War ein sehr toller Film. Also von dieser ganzen, die Optik, also wirklich, der Film schaut aus, wie wenn er vor 1985 raus war. Also die Optik ist grandios. Die Schauspielerin oder die Hauptdarstellerin macht ihre Sache auch super. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Also die Enid halt, oder ich weiß nicht, wie es in echt heißt, macht es super gut. Der Film ist sehr spannend gemacht, ist auch sehr ruhig inszeniert, und am Schluss dreht er nachher nochmal vollkommen ab, wo man dann sagt, ja okay, jetzt kann man sich so richtig reinversetzen in die Enid, wie es ihr jetzt gerade geht oder wie es in dem Kopf ausschaut, weil es total wirr ist. Und am Schluss gibt es dann ein paar so Hinweise, wie das jetzt ausgehen könnte. Also ist nicht direkt so, dass du sagst, okay, jetzt gibt's eine Lösung für das Ganze am Ende, sondern man kann selber noch ein bisschen was reininterpretieren. Fand ich ganz stark. Hat mich sehr beeindruckt. Kennst du den?
Nein, von welchem Regisseur ist das?
Der heißt, hat ja einen ganz komischen Namen, Prano Bailey Bond heißt der. Mhm. Okay. Also, eine Dame ist das, Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe jetzt wirklich nochmal nachgeschaut, das ist wirklich eine Dame. Also Prano, ich hätte jetzt gemeint, das war ein Herr. Genau, eine britische Regisseurin.
Also am Anfang, wo du es erklärt hast, habe ich schon gedacht, okay, Shahida Mike hat ja dann doch sowas Doku-ähnliches mit drin. Das klingt ja irgendwie nach wahren Begebenheiten. Ja. Aber höchstwahrscheinlich wird es dann irgendwann so abdreht, dass es unwahrscheinlich ist, dass es auf wahren Begebenheiten
geht. Ja, auf jeden Fall. Aber ich finde es dann ganz lustig, dass eben da auf das eingegangen wird, auf diese Zensurbehörde, und wie sich da quasi dieses Anschauen von Gewaltvideos in Anführungszeichen auf sie auswirkt und so. Das ist schon ein wenig so parodisch, weil ja damals, die haben eine riesige Angst gehabt damals vor dieser VHS und vor diesem Publikmacher oder Zugänglichkeit von Filmen, die nicht geprüft sind oder die frei zugänglich gemacht werden könnten oder sowas. Also das war eine totale Hexenjagd. Tickt halt dann ja im Endeffekt aus, weil sie so viel grausliche Sachen sehen muss. Und ob jetzt das quasi wirklich ihre Schwester ist, die sie da sieht, oder ob sie jetzt wirklich schon Halluzinationen schiebt und so, fand ich recht eine schöne Anspielung. Und jetzt weiß ich nicht, ich habe, wie ich den Film gelesen habe zum ersten Mal, ja die Story, habe ich an den Film Evil Ed denken müssen. Weiß nicht, ob du den kennst?
Evil Ed?
Evil Ed.
Nein, Evil Dead kenne ich.
Ah ja, natürlich. Aber Evil Ed ist quasi die parodische Version, also die lustige Fansblätter-Version von dem Ganzen, weil der Ed Gewaltfilme schneiden muss, und der tickt dann auch aus, weil er eben so viel Gewalt sehen muss, dass er dann selber auch zum Mörder wird und so. Gerade der Sensor ist um einiges geerdeter, langsamer und bierernst im Vergleich dann zu Evil Ed.
Okay. Also ich hab den quasi so ein bisschen Foreshadowing für das, was mir irgendwann einmal passiert, wenn ich weiter unseren Krampf schneiden muss.
So ungefähr, ja. Du musst so viele Schimpfwörter schneiden und Ding, dann wirst du vielleicht selber mal so wie der Conny. Was ich noch sagen wollte, es ist gar nicht einmal so einfach, glaube ich, den Film zum singen. Also ich habe den damals letztes Jahr eigentlich von England importiert, weil es den bei uns nicht gegeben hat, aber jetzt ist er mittlerweile, glaube ich, mal bei Sky gelaufen. Ich weiß nicht, ob er da noch drin ist, wer sich da für den Film interessiert. Ich glaube, dass der bei Sky drin ist. Sogar deutsch
wow, synchronisiert. Oder?
Wow, ja, Entschuldigung, genau.
Ja, cool, dann kann ich ja da mal reingucken, wenn er da noch drin ist.
Ja, kann ich nur empfehlen. War sehr schön.
Sehr schön. Meine Platz 10 ist zu sehen in Deutschland bei Disney Plus und da haben wir auch schon mal eine Folge drüber gemacht. Leider ohne dich, Mike. Aber der Film heißt Prey. Er ist dieses Jahr rausgekommen und es geht um die Comanchen Nahru, die im Schatten ihrer Jäger von dem Volk praktisch lebt und da eigentlich selber auch zu einer Jägerin werden will und sich dann da beweisen will, zusammen mit ihrem Hund. Tja, sie ist dann diejenige, die dann einem bösen Etwas auf der Spur ist, das ihr Volk bedroht und das sie da in der Gegend auf einmal so durch ja, den Wald metzelt, und zwar dem Predator.
Yeah.
Ja, wie schon gesagt, wir haben da schon eine Folge drüber gemacht, das heißt, da kannst du dir gerne reinhören. Der Film ist gedreht vom Dan Trachtenberg, also ich gehe felsenfest davon aus, dass man dem seinen Nachnamen genauso ausspricht. Mir hat der sehr, sehr gut gefallen, also jetzt vor allem, wenn ich ihn eine Zeit lang mal nicht gesehen habe, weil damals, wo ich immer ja angeschaut habe, habe ich, weiß nicht, 5 oder 6 Mal angefangen. Also immer wieder angefangen, die ersten 10, 15 Minuten zu sehen.
Okay.
Weil ich entweder mal, also so ein bisschen im Kater-Feeling war oder dann daheim und dann hat meine Frau irgendeine Idee gehabt, was wir jetzt machen könnten. Und dann, ja, habe ich immer wieder von vorn angefangen.
Mhm.
Aber ich muss sagen, also handwerklich ist der Film ja top. Und auch von der Story her, ich finde, er war recht kurzweilig und bringt diese altbekannten Predator-Elemente mit rein und macht trotzdem was Neues draus. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und ich hoffe ja, dass da auch eine Fortsetzung vielleicht gedreht wird. Weil, sagen wir mal, die Credits deuten ein bisschen drauf hin. Hast du den auch gesehen?
Ja, den habe ich gesehen. Geliebt und hab ihn auf Platz 7 da von meiner Liste.
Nein!
Ja, kein Scheiß.
Da haben wir schon die erste Überschneidung.
Ja, ja, Wahnsinn. Ich kann mit dir nur anschließen. Also ein grandioser Film und ich werde fast behaupten, dass er mir noch besser gefallen hat wie der zweite Teil. Also wer kennt für mich gleich noch im ersten. Wobei ich den zweiten Teil auch liebe, aber dieser Prey, der hat mich wirklich so fasziniert, der hat mir so gut gefallen, weil der wirklich so war wie früher. Also ich hab den Film angeschaut mit meiner Frau und ich habe mich wirklich gefühlt, wie ich damals als kleiner Bub bei meiner Oma auf der Couch gesessen bin und habe zum ersten Mal Predator gesehen, nachdem ich meinen von ORF 1 aufgenommen habe auf VHS.
Das, der Film,
wo man sich jetzt schon denkt, als kleiner Bub Predator anschauen, top. Also ganz toll, die Mechanismen aus den Predator-Filmen werden da richtig gut transportiert. Der Film hat seinen nötigen Ernst. Wie gesagt, rumnörgeln am CGI kann man auch weinen, war das wirklich das Einzige, was ich an dem Film wirklich groß bemängeln darf, weil es oftmals wirklich sehr künstlich ausschaut. Aber das neue Design das neue Design von Predator fand ich super cool. Eigentlich ja der erste Predator, der ist eher mit so rudimentären Waffen ausgestattet und der ist halt noch nicht so fit wie die anderen, die dann einen Arnie ans Leder wollen und so. Er ist ja quasi im Endeffekt genauso am Trainieren, am Ausprobieren, wie es ja die Oberkommandantin ist. Nahru. Er versucht sich auf der Erde zurechtzufinden, schaut, wo er so an Beute finden kann und meuchelt sich quasi von ganz unten. Ich meine, das erste Mal ist eine Schlange, oder? Das ist das erste, was er abbrackt und meuchelt sich dann weiter nach oben, bis er dann einmal einen Bären erwischt. Oder dann einen Menschen natürlich und
Schlange, Wolf, dann der Bär, genau.
Genau.
Der Bär ist auch wirklich so das einzige Manko an dem CGI, das wie ich finde, am schlechtesten umgesetzt ist.
Okay. Ich fand das schon wieder so rasant, dass mir das schon wieder gar nicht mehr so aufgefallen ist. Also das war so rasant und auch dann, wo er den Bären dann aufschlitzt und hebt ihn dann aus und dann rinnt ihm dann das Blut über den Körper und dann quasi wird er dann durch Unsichtbarkeitsmodus, der Stealth-Mode, wird er dann quasi leicht sichtbar und das fand ich eine mega coole Szene. Deswegen war ich da mit dem Bären gar nicht so base. Also toller Film. Auch der Soundtrack, ja, sehr gut. Gute Schauspieler. Und wie gesagt, alles, was praktisch ist, an Effekte, hervorragend.
Prey hat auch The Batman aus meiner Liste rausgeschlagen. Also die haben sie bei dem letzten Platz die ganze Zeit so gebettelt. Und ich war mir dann nicht immer sicher, welcher von beiden gibt dann rein. Aber Prey hat dann, wie schon gesagt, auf lange Sicht dann doch gesiegt.
Okay. Ich habe mir auch noch extra Listen gemacht, also so Honorable Mentions. Das sind die 5, die bei mir noch rausgefallen sind. Über die können wir dann ganz am Schluss vielleicht noch mal schmerzen. Gerade mal ganz kurz, weil da habe ich nämlich einen Batman auch dabei.
Ja, da schau her. Ja, passt, machen wir.
Aber Prey, absolute Empfehlung, fand ich super. Und weil ich mir nur gedacht habe, das mit CGI-Tiere ist an sich wirklich immer schwierig zu machen und das ist, ja, können fein nicht, da hätte jetzt noch ein kleiner Tipp für da draußen, und zwar der Film Beast mit dem Idris Elba. Genau, Idris Elba kämpft gegen einen wild gewordenen Löwen. Ah. Und das CGI von diesem Beast, also von dem Löwen, war Wahnsinn. Grandios. Also absolute Empfehlung. Schmatzi wird in die Bolex demnächst nochmal drüber. Fand ich super und auch das CGI war ganz stark.
Ja, okay. Bin ich gespannt. Aber Beast ist jetzt nicht in deiner Top 10.
Nein, der ist jetzt nicht dabei.
Okay. Na gut, dann verraten wir mal, was ist denn bei dir Platz 9?
Den haben wir mir zwar miteinander angeschaut. Hand in Hand im Kino in Regensburg im Hardline. Und ja, was war denn eine Letterboxd Top 10 Liste, ohne dass mindestens ein Hardline-Film dabei ist? Und zwar Off-Season von Mickey Keating. Mickey Keating ist ein alter Bekannter, der also im Hardline, der schon einige Filme präsentiert hat, wie zum Beispiel den Darling, den fand ich auch sehr stark. Und mit Off-Season hat er quasi eine Lovecraft-Geschichte lose umgesetzt, und zwar der Schatten über Innsmouth, Shadow über Innsmouth, in dem die junge Marie in ihre Heimatstadt zurück muss, weil das Grab von ihrer Mutter verwüstet ist. Genau, und kaum angekommen in ihrem Heimatort entbrennt ein wilder Sturm und sie kann dann quasi nimmer weg, weil der Brücke hochgezogen wird, bis die Sturmsaison quasi vorbei ist und sie kann nicht mehr weg von der Insel und wird aber da ganz massiv bedroht von finsteren Gestalten. Fand die Wahnsinn. Die Atmosphäre krass, krass bedrückend. Er war sehr flott. Also er war jetzt nicht so richtig, also nie hektisch, aber es ist wirklich immer was passiert. Die ganzen einzelnen Stationen, die die Figur in der Lovecraft-Geschichte abklappern muss, klappert sie auch ab. Und es sind so viele schöne Anspielungen an Lovecraft dabei. Du warst sofort schockverliebt. Also du warst da selber dann dabei, auch noch mit den Gesprächen nach dem Film und so. Wer dann diese Geschichte vom Lovecraft wirklich kennt und dann den Film gesehen hat, also meiner Meinung nach ist das eine von den besten Modernisierungen. Habe jetzt Mord gesagt. Modernisierungen.
Ja, Modernisierungen.
Modernisierungen von so einer alten klassischen Geschichte von Anfang, wann die Lovecraft die Geschichte geschrieben hat, oder nicht so 100 irgendwas, fand ich super. Auch der Richard Brake wieder dabei als fieser Fiesling, der macht immer eine gute Rolle als der Böse. Ich kann Off-Season nur empfehlen. Leider hat der bis jetzt keinen deutschen Start. Man hat seit dem Hardline von dem Film nichts mehr gehört. Aber da die anderen Mickey Keating-Filme ja auch rauskommen, sind auf Blu-ray, hoffe ich, dass der auch nochmal rauskommt, weil es der wirklich wert ist. Lovecraft-Fans und Fans von so Cosmic Horror sollten da auf jeden Fall einen Blick riskieren.
Ja, der war ganz gut, ja. Also den habe ich auch positiv in Erinnerung. Hat es jetzt nicht bei mir in die Top 10 geschafft. Mhm. Ich werde aber auch nur über den ein oder anderen Hardline-Film reden.
Ah, okay.
Mir ist die Story so ein bisschen vorgekommen wie diese Cthulhu-Geschichte, die es auch zum Spielen gibt. Ich glaube, auf der Switch und auf der Playstation und so. Die habe nämlich ich gespielt und da ist mir das schon immer wieder sehr bekannt vorgekommen, was da passiert. Wobei das Spiel wirklich, glaube ich, irgendwie Anfang des 19. Jahrhunderts rumspult und da war ja Off-Season doch mehr in der Jetztzeit.
Ja, deswegen sage ich ja, diese klassische Geschichte, also die haben sie in die Moderne sehr gut transportiert.
Ja gut, dann darf ich weitermachen mit meinem Platz 9.
Bitte.
Dann sage ich da einfach mal Nope. Ja, genau, wow. Nope, der Film von Jordan Peele, der dieses Jahr ins Kino gekommen ist.
Okay.
Der OJ und seine Schwester, die, wie hieß die, M, glaube ich, die müssen nach dem Tod von ihrem Vater die Familienranch übernehmen in Südkalifornien und da werden Pferde ausgebildet und zwar für Hollywood-Filme. Auf einmal entdecken die über ihrem Himmel, oder also über ihnen am Himmel, so rum, lauter rätselhafte Phänomene und versuchen das dann auf Film aufzunehmen und dann stellt sie dabei irgendwie heraus, das kann irgendwie ein UFO sein oder vielleicht auch nicht und vielleicht auch nicht. Da könnt ihr euch entweder dann die Folge über Nope anhören von mir und von Carney. Kurz nach der Sichtung war ich ein bisschen enttäuscht, weil ich glaube, ich ein bisschen was anderes erwartet habe, weil John Peele hat ja mit Wir und auch mit Get Out natürlich jeweils Filme hingelegt, wo du am Ende da sitzt und dann echt denkst, boah, fuck, ey, was habe ich jetzt da gesehen? Krass. So endet Nope Nicht unbedingt, aber sagen wir mal, dieser boah krass, was ist jetzt da los, Moment, der ist schon viel früher. Und ich glaube, das habe ich halt dann zum Ende vom Film auch nochmal erwartet, was praktisch halt dann das ein bisschen gedämpft hat. Aber je mehr ich darüber nachdenke, umso besser gefällt er mir. Und ich möchte ihn jetzt unbedingt dann auch bald wieder mal anschauen. Er ist jetzt mittlerweile bei dem einen oder anderen Streaming-Dienst da schon zum Kaufen drin. Und ich gehe mal auch davon aus, dass Wow wahrscheinlich den bald drin hat. Ja, Nope ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und wie gesagt, hat's bei mir auf lange Sicht in die Top 10 geschafft, auf Platz 9. Wo ich sehr glücklich drüber war. Hast du dir Nope dann auch noch angeschaut?
Ja, habe ich gesehen. Und es ist für mich die absolute Enttäuschung des Jahres gewesen.
Ja, warum? Weil auch die Erwartungshaltung an den ja, Herrn Peele so hoch war?
Ja, weil vor allem Get Out finde ich ja unglaublich gut. Us war auch hervorragend. Oder auch die Twilight Zone Serie vom Jordan Peele hervorragend. Also ich mag das wirklich gerne. Oder auch sein kleinen Candyman war super gut. Aber dieser Nope, der hat nichts hinten können bei mir. Überhaupt nicht. Ich weiß auch nicht, an was das gelingen hat, aber diese ganze Story da mit, ich mag jetzt auch nicht spoilern, also die Story war für mich schon, ja, die hat mich nicht gecatcht. Überhaupt nicht. Diese Charaktere, dieser OJ, der hat mich so auf den Sack gegangen, weil der dann, wenn es irgendwann
wichtig. Was? Der sagt dir eh nicht vorher schon Nope.
Genau. Dann fragen sie noch was mit dem Rose, mit dem Trainieren da, und dann soll er für die Werbung da engagiert werden. Ja, dann bringt das Maul nicht auf, dann sagst du, ja, Kruzifix, ja, red halt einmal, was ist denn los? Also, so richtig seltsam zirgert. Dann macht er zwar ein paar so Fässer auf, dann das mit dem Affen, mit dem Chinesen dann, der bei Walking Dead dabei ist. Dann dieses Jagen nach diesem Etwas, das sehr an Weißen Hai erinnert hat, und, na, also, ich hab mich wirklich sehr stark einerseits auch gelangt, weil mir die Charaktere so genervt haben.
Jetzt redet der meinen Film so schlecht.
Also ja, ich fand ihn top. Ich hör auf.
Also es ist einmal was anderes. Das musst du schon zugeben. Also man erwartet was ganz was anderes, ja. Und bekommt halt dann mal eine Überraschung. Das ist doch was Positives.
Ja,
im Endeffekt,
wo es das dann ist, dann sagst du schon, ja, okay, aha. Aber wie das dann ist, dann sagst du, oh, ist das blöd. Also, Also auch wie das ausschaut, ist doch scheiße.
Ja, aber es ist überraschend.
Ja, schon, aber überraschend scheiße ist.
Ach, Kim, so. Verzeih mal du lieber, was hast du auf Platz 8?
Auf Platz 8 hätte ich einen Film, den ich eigentlich, weil er mit seinem Titel, da er eher auf Platz 10 passen. Und zwar ist das X vom Ty West.
Boah, den habe ich voll, voll weiter vorn. Verrate ich aber noch nicht, auf welchem Platz.
Ah, okay. Fand ich super. Also, ja. Weiß ich nicht, sollen wir uns das aufsparen dann für
nein,
später?
Nein, verzeih.
Okay, im Endeffekt ist X ein Slasher, der in die Richtung The Texas Chainsaw Massacre geht, von der Optik her, teilweise auch wieder inszeniert ist, von den Kamerafahrten her. Und er hat das Thema quasi, dass ein paar so junge Leute der Golden Age of Porn da in die 70er, die haben halt einfach gemeint, sie trauen jetzt einmal einen künstlerisch anspruchsvollen Pornofilm am Arsch der Welt. 1979, glaube ich, ist das. Und da mieten sie ein abgelegenes Bauernhaus, das zwar so alte, seltsame Herrschaften vermieten, und da trauen sie dann in einen Schweinsgrammfilm, bis dann einer anfängt durchzudrehen und die Gruppe dezimiert. Er braucht zwar hübsch lang, bis der Film dann in den Slasher-Part übergeht, aber diese Charaktere sind so schick geschrieben, dass ich denen ewig noch beim Porno dran zugeschaut hätte. Also es ist wieder eben diese unglaubliche Jenna Ortega dabei, die bei mir dieses Jahr, die ist bei mir Platz 1 dieses Jahr für die Andy Ladies. War ja Wednesday in der tollen Netflix-Serie, die hat er in Scream 5 mitgespielt, genau, und jetzt eben bei X, super gut. Mia Goth spielt sie auch einen Wolf, ganz toll. Wie gesagt, eben das Beutel, das Körnige, du nimmst dem Film auch wieder die 70er Jahre total ab. Dann das Schwüle, das Horse, das kommt so richtig toll um. Dann seine Spielereien am Anfang schon mit dem Bildformat, da hat er mir eigentlich schon gehabt, haben wir schon gedacht, ja, das ist wieder so ein Film, der spielt ein bisschen auch mit dem Zuschauer, mit den Erwartungen. Und dann gibt es ja immer im Film Film, wenn du dann öfter sechst, ich habe ihn jetzt dreimal gesehen, so ein Foreshadowing, du kriegst im Laufe des Films mit, wie wer stirbt, weil ja bestimmte Sachen schon ein wenig angerissen werden und sagst, ah ja, da war das und das mit dem Krokodil und jetzt frisst es ein Krokodil oder so, fand ich auch ganz schön. Und wo ich auch sehr gespannt bin darauf, das ist, wie es weitergeht, weil X ist ja im Endeffekt der Mittelteil von der Trilogie. Da kommt ja jetzt dann quasi noch Pearl, der gibt es ja in Amerika quasi schon, das Prequel dazu. Und das Sequel Maxine kommt jetzt dann auch bald. Also die haben da A24 und Ty West haben da jetzt eine ganz ganz tolle Trilogie aus dem Bogenstampf, kann ich noch nicht sagen, aber der Mittelteil der Trilogie ist schon mal unglaublich gut bei mir angekommen.
Das ist auch nie schlecht, wenn man mit dem zweiten Teil gleich mal anfängt.
Ja, auf jeden Fall.
Also ich hätte es tatsächlich ein bisschen anders beschrieben. Ich hätte jetzt einfach nur gesagt, jemand trat durch, sondern sagen wir mal, es gibt ja schon ein paar Elemente in dem Film, die ein bisschen übersinnlich wirken.
Ja.
Das Übersinnliche, das springt dann irgendwann über und trat dann ein bisschen am Radl. Also der Porno artet nicht aus. Also für die Porno-Liebhaber unter den Hörern, ihr könnt doch ruhig reinschauen. Also da passiert während dem Porno nicht wirklich was.
Das stimmt.
Also deswegen, wenn der Michael schon dreimal gesehen haben, ihr könnt es echt genießen.
Auf jeden Fall. Und es dauert wirklich, bis dann die Gatzerei losgeht. Dann können die einfach nur sitzen bleiben, die den Horrorpart gern mengen, und die, wo sie gern die Porno-Dreierei angeschaut haben, die gingen halt dann.
Oder ich gänge dann genau zum nächsten Portal ihrer Wahl.
Genau.
Ja, schön. Ja, also wie schon gesagt, ich verliere später nochmal kurzes Wörtchen dann drüber, wenn ich dann verrate, auf welchem Platz der bei mir ist.
Da bin ich gespannt. Mich wundert es wirklich. Ich habe mir jetzt gedacht, du sagst jetzt, ja, war irgendwo bei meinen Top 50 dabei oder so. Hätte mir jetzt gar nicht gedacht, dass du da den so weit vorn hast.
Warum?
Ja, weiß ich nicht. Ist jetzt nicht der typische Corby-Film.
Ja, wie schon gesagt, also die Top 10 dieses Jahr ist eher horrorlastig. Mhm. Und also ich habe X bei einigen Listen gesehen und habe mir den dann jetzt vor kurzem erst reinzogen, weil ich mir gedacht habe, ja gut, so viel Leute können sie ja nicht täuschen. Und als ich dann noch gesehen habe, okay, A24 hat da auch mitgemacht, dann bin ich ja schon mal doppelt und dreifach interessiert. Und dann gleich am Anfang von dem Film, wo es dann geheißen hat, wir dran am Porno, da war ich gleich dabei. Allen Lobliedern, die du vorhin gesungen hast über den Film, kann ich nur zustimmen. Und toller Film. Also da habe ich schon mehr Scheißdreck dieses Jahr gesehen.
Aber das hat gute Voraussetzungen. Ah, ich habe schon gestern Scheißdreck gesehen. War nicht so schlecht.
Ja. Nein. Aber ja, ich würde sagen, ich lasse jetzt mal nur im Ungewissen, wie weit vorn der Film bei mir ist, weil wer weiß, vielleicht hat er es ja ganz an die Spitze geschafft.
Ach scheiße.
Und sag jetzt mal, was auf Platz 8 ist. Und über Platz 8 habe ich erst vor kurzem mit dem Karni geredet. Kannst du erraten, was auf Platz 8 ist?
Na?
Du redest ja gar nicht.
Ja, das ist. Ich bin bei Ex war jetzt schon total auf die Schnauze geflogen. Jetzt pass auf, dann sage ich Jurassic World 3.
Ah, Gott.
Soll ich mit dem Mund auswaschen gehen, oder?
Ja, bitte. Nein. Platz 8, The Menu.
Ah, okay.
Ralph Fiennes, wie der Mike mir gesagt hat, wie man ihn richtig ausspricht, spielt den Küchenchef Julien Sodovic und der lädt auf seine gruselige Insel ein. Die Insel ist nicht gruselig. Die Insel ist eigentlich ganz cool. Zu seinem Restaurant, zum Hawthorn. Und da erleben die Gäste eine Überraschung. Und das Ticket hat schon mal $1,200 gekostet pro Nase,
wow,
die da essen dürfen. Die kriegen da ein Menü aufgetischt. Wie schon gesagt, das da vor Überraschungen dann nur so strotzt. Und hier wieder, also das soll jetzt nicht die ganze Zeit wirken wie Werbung, es ist echt Zufall. Über die meisten Filme in meiner Liste haben wir das ja auch schon mal geredet. ihr kennt sich da die Folge auch komplett anhören, da schwafeln ich und der Kani stundenlang, eine halbe Stunde. Und ihr kennt euch das übrigens sogar auf YouTube anschauen, da sind wir live von dem Farbe mit dabei.
Ich habe es auch nicht mehr angehört, weil ich habe den Film noch nicht gesehen, deswegen habe ich mir jetzt diesen ausgespart. Weil ich glaube,
das wird man nicht
ganz so viel wissen vor dem Film, oder? Vom Inhalt.
Ja, also sagen wir mal, wenn man einen Trailer schon gesehen hat, dann weiß man eh schon, was passiert. Aber er ist ein Film zum Genießen. Also so wie das Menü dann ist, so kann man sie dann genießen, aber man sollte schon den einen oder anderen unangenehmen Film mal gesehen haben, weil ich glaube, sonst ist das ein schlechter Anfang.
Ich glaube, dass man mir, ich glaube, weil der Kani ist, glaube ich, bei dem Film sogar neben mir gesessen und haben einen Halloween Ends so geschaut. Und die allein vom Soundtrack her und so, ist mir der wegen, hätte ich zuerst gemeint, jetzt ploppt dann der Name Ari Aster auf. Also ich habe mir gedacht, das ist, geht alles wegen so in so diese unangenehme Hereditary-Richtung irgendwie, auch der Soundtrack so ganz quietschend, kreischend, atonal oder so. Weiß ich nicht, geht das dann so in die Richtung ein bisschen
es
oder
bin ich da paar, komplett es verkehrt? Es gibt ein paar Midsommar-Vibes, finde ich. Die hätte man ruhig nur weiter ausbauen können, aber es ist definitiv kein so düsteres Ende. Mhm. An wen ich eher gedacht hätte, wäre der Mr. Shyamalan gewesen, dass der den gemacht hat. Aber nein, der Film ist gemacht worden von Mark Mylod.
Mhm, okay.
Wie der Karl und ich festgestellt haben, dass der schon ein paar Game of Thrones-Folgen drehen durfte.
Mhm.
Aber jetzt auch nichts unbedingt Namenhaftes mit dabei. Aber nichtsdestotrotz, toller Film und hat es bei mir eben auf Platz 8 geschafft, wegen Ralph Fiennes, aber natürlich, sie muss erwähnt werden wegen der grandiosen Anya Taylor-Joy, fettes Herz, Wahnsinnsfrau, also schon die war es wert, dass man im Kino war.
Mhm. Ja, die Musik ja sehr gern, sehr gern. Seit The Witch einen großen, dicken Stein im Brett.
Ja.
Aber bin ich sehr heiß drauf, mich hätte ich sehen, aber ins Kino schaffe ich es nicht mehr. Aber sobald der irgendwo dann zum käuflich erwerbbar ist, dann hole ich mir den.
Zum Kofen ist.
Ja,
sobald er zum Kofen ist.
Ja.
Ja, Platz 7 hast du ja vorhin schon gesagt, ist bei dir Prey.
Genau.
Möchtest du nur irgendwie sagen, warum Platz 7? Warum hat es nicht weiter nach vorne geschafft? Was ist da los?
Ja, weil die anderen, rein von der Abwägung her, hat mich dann doch mehr überzeugt. Und dann musste ich mir abwägen, okay, was war jetzt an dem Film besser wie an dem und hin und her. Und dann habe ich den Prey einfach so dreist, wie ich bin, auf Platz 7 da.
Mensch.
Ja, kein Scheiß.
Meinen Platz 7 haben wir mir zusammen gesehen. Erst vor kurzem sogar.
Okay. Terrifier 2.
Nein, wie schon am Anfang gesagt, Terrifier 2 hat leider nicht
in meine Top
10 geschaut. Nein. Deadstream.
Oh yes. Oh yes.
Habe ich auch noch drin?
Habe ich auch noch drin?
Ja, kein Scheiß.
Ach, Kim.
Ja. Okay. Von Vanessa und Joseph Winter. Und der Joseph Winter, der hat sogar da gleich noch mitgespielt als Hauptdarsteller und hat dann auch noch den Soundtrack komponiert. Und ja, also Mike, oder? Da haben wir mir sehr viel Spaß gehabt bei dem kleinen Filmchen.
Das war eine Granate. Also wirklich, Evil Dead war im Found Footage gewandt. Also selten so viel gelacht. Also die Gags sitzen. Die Gags sitzen, das hätte man nicht gedacht. Der ist on point bei allem, was er tut. Bei allem.
Ich fand ihn wirklich stellenweise echt gruselig. Also er hat halt, also kurz mal ein Satz, den ich vorhin aus dem Internet geklaut habe. Es ist aber wirklich nur einer. Ein ungnade gefallener Internet-Promi versucht, seine Follower zurückzugewinnen, indem er eine Nacht allein in einem Spukhaus per Livestream sendet. Also das Setting müsste ich jetzt mal vorstellen. Er ist wirklich live und Twitch oder was weiß ich. Und man sieht dann da die Kommentare. Er hat so eine Helmkamera und dann nur eine Kamera, die ihn von vorne so filmt. Also, dass man jetzt seine Gesichtszüge sieht. Und also, da gibt es ja manche Szenen, die sind jetzt nicht nur witzig. Der Typ selber ist ja schon ein totaler Aff. Aber da gibt es ja manche Szenen, die sind echt gruselig. Da habe ich mir dann teilweise schon gedacht, ich möchte gerade nicht mit dem tauschen.
Ja. Also die Gratwanderung immer zwischen diesen slapstickhaften Humor und dann wirklich, wirklich gruselige Szenen ist unfassbar. Manche Filme, die zerstören sie dann selber an Atmosphäre, indem es halt dann wirklich lustig wird oder eben also diese Slapstick-Einlagen drin hat. Aber der Film ist wirklich on point. Wenn er wirklich gruselig sein möchte, ist er gruselig. Wenn er spannend sein möchte, ist er spannend. Und wenn er lustig sein möchte, dann besorgst du ihn Tosen. Faszinierend. Faszinierend. Ja. Dann diese Gagdichte, wenn er schon, er hat seinen Soundtrack selber dabei, hat dann immer so einen kleinen Kassettenrekorder dabei und da spielt er dann, wenn es gruselig wird, drückt er drauf und dann kommt Musik, eine richtig gruselige Musik, die er selber komponiert hat und er nennt sie dann selber als Sean Carpenters Halloween Soundtrack, also baut sie dann selber ein, seinen Namen quasi als Sean Carpenter, fand ich super gut. Gleich am Anfang schon, Wenn er dann sagt, ja, in seinem YouTube-Video, ja, er geht jetzt da rein und wenn er nicht mehr kommt, dann habe ich dir die Schwarzbild und dann heißt es quasi, so eine Texttafel kommt dann, quasi der Mann, der dieses Haus betreten wollte, wurde dann nie mehr gesehen und was weiß ich. Und dann geht er zwei Schritte rückwärts, dabei sagt man, dass er ein T-Shirt ist, was er anhat. Super, also das sind Gags. Der einzige Gag, der mich genervt hat, wirklich das einzige, wo er versucht, eines der Monster mit dem Tesafilm am Boden festzukleben. Also egal wie gut, Panzertape, du hast, du bickst keinen am Boden fest. Das war das Einzige, weil es war so drüber, dass ich schon wieder gesagt habe, ach komm.
Das war eine seiner Universalwaffen, super.
Ja. Also dieses Teaser-Bundle ist super. Oder auch die Kameras, wenn er die Kameras benennt, die werden ja quasi dann zugewiesen per Laptop und dann weiß er, wo in was für ein Teil vom Haus sie gerade was abspielt. Dann bindet er eine von seinen Kameras an ein, was war denn das, so eine lange Salami war das, oder? Und holt es dann vom Autofenster aus und es ist dann die Meatcam oder sowas,
Beef,
oder?
Beefcam, ja.
Beefcam, wow. Also wirklich, ist heute vielleicht jetzt nicht so lustig, aber wenn man es erzählt, sowas muss man gesehen haben. Deadstream, absolute Empfehlung.
Ja.
Selten also, so viel gelacht.
Ja, wirklich. Also ich hab das genossen und da habe ich mir gedacht, boah, lecker, ist so ein Ding im Kino sehen, das ist einfach durch und durch. Ich gehe sehr stark davon aus, dass der 2023 auf jeden Fall irgendwo in Deutschland da erscheint.
Ich hoffe.
Ich hoffe ja, dass er auch noch mal im Kino kommt. Das wäre ein Traum. Wir haben den im Rahmen unserer Hardline-Mitgliedschaft sehen dürfen und ich glaube, er ist streambar bei Shudder.
Genau.
Halt auf Englisch, aber ich finde, das Englisch, das hat man da eigentlich sehr gut verstanden.
Ach, das passt dabei. Wie gesagt, also wenn es euch das Ding wirklich, wenn es da noch mal gibt und man haut sich dann nur Untertitel ein, mir geht's allerweil so, wenn ich da bei manchen Sachen nicht mitkomme, dann haben wir noch englische Untertitel dazu, dann flutscht das, weil es doch auch vom Akustischen oftmals ein bisschen schwierig ist, aber der Film, der ist wirklich mit Schulenglisch auf jeden Fall verständlich.
Es kommt, glaube ich, bei dem Deutschen dann auch nur auf die Synchro drauf an. Weil sagen wir mal, viel Humor lebt einfach auch von seiner Stimmlage und wie er das Ganze macht. Und da ist fast meine Befürchtung, dass wenn der auf Deutsch rauskommt, dass er vielleicht dann an manchen Stellen eher dämlich als dann lustig klingt.
Das
aber
kann schon sein.
Ja, lassen wir uns mal positiv überraschen,
hoffe ich. Absolut. Unbedingt anschauen.
Dann haben wir ja schon wieder Überschneidung gehabt. Dann interessiert mich jetzt natürlich brennend. Was hast du denn auf Platz 6?
Platz 6 ist bei mir das Reboot von Hellraiser vom David Bruckner. Ich bin ein riesiger Hellraiser-Fan und gehe mit einer riesigen Vorfreude an alle Sequels ran, die ich so in die letzten Jahre meines Horrorfilm-Fanseins hab dürfen und schauen wir wirklich jeden Hellraiser gern an, nur ich werde die meiste Zeit enttäuscht. Weil wirklich, ich glaube, ab Hellraiser 5, der wo wirklich noch gut war, vom Scott Derrickson, der Inferno, es ist dann wirklich viel Schmarrn gekommen, wo man sagt, okay, der Täter hat man noch schauen können, aber dann der Hellseeker, totaler Scheißdreck. Und die Serie hat sich wirklich so reingefahren in ein Fach, wo man sagt, das geht nicht mehr. Es sind Drehbücher verfilmt worden, die keine Hellraiser-Drehbücher sind. Die sind in irgendwelche Schubladen rumgelegen und dann hat es geheißen, okay, in diesem Thriller-Plot oder in diesem seichten Horrorfilm schreiben wir jetzt einfach nur Zenobiten und einen Pinhead rein und nur den Würfel dazu und dann haben wir schon einen Hellraiser-Film. Ganz anders jetzt bei dem Hellraiser 2022. Ich habe zwar zuerst gemeint, es ging halt mehr in Richtung Buch-Verfilmung, dass das Hellbound Heart vom Clive Barker direkt verfilmt wird, wobei jetzt der neue Hellraiser wieder in eine andere Richtung geht, aber er macht wieder alles richtig, indem man einfach sagt, okay, es ist ein Skript für einen Hellraiser-Film und das kennt man und der Film baut auf dieser Mythologie auf, fügt der Mythologie ganz viele neue Aspekte hinzu, also man hat jetzt nicht nur immer diesen Hellraiser-Würfel, der sehr ikonisch ist, sondern der hat verschiedene Formen in verschiedenen Stadien, in der sich der quasi dämonische Konvergenz befindet, verändert sich dann auch der Würfel, die Form verändert sich. Pinhead, der ja eigentlich im ersten Teil nur Lead Cenobite genannt worden ist und im Buch ein geschlechtsloses Wesen ist im Endeffekt, also ich glaube, das war schon so, es geht in Richtung Frau, aber dann doch mit männlichen Züge und so. Und diese Jamie Clayton ist ja da ein Sechser im Lotto als Pinhead, als weiblicher Pinhead, als Lead Cenobite. Sie ist ja selber, glaube ich, ein Transgender, wenn mich nicht alles täuscht. Die war vorher ein Mann und spielt jetzt eben diesen dämonischen Charakter so dermaßen erhaben, dass Doug Bradley muss stolz sein, wenn er das sagt. Also wirklich grandios, die Frau passt in die Rolle, superei. Wie gesagt, der Plot, wie gesagt, ja, ist er für einen Horrorfilm taugbar, aber er ist eben auf dieser Hellraiser-Mythologie aufbauend und es ist nicht nur irgendwo reingeschrieben, seelenlos. Die Darsteller sind gut, der Soundtrack wird teilweise von dem Original-Soundtrack von Christopher Young nachempfunden und da kommt der Gänsehaut. Also dann bestimmt wer die alten Hellraiser-Filme kennt, weiß, okay, der Würfel wird betätigt und dann tun sie verschiedene Dimensionstore auf und so und wie das dann gemacht ist, in Verbindung mit diesem epochalen Soundtrack, ja, ich war wieder wie bei Hellraiser 1, wie ich mich damals gefühlt habe. Sehr starker Film.
Als kleines Kind, nachdem ich bei Predator angeschaut habe auf der Couch von der Oma.
Ja, ich muss aber sagen, ich war nicht recht viel älter, wie ich Hellraiser gesehen habe.
ich wollte gerade sagen.
Da war ich nicht recht viel älter. Aber ja, sehr schön. Also wirklich wieder mal, das ist seit langer, langer Zeit wieder mal ein Hellraiser-Film, der sich lohnt, den man wirklich bedenkenlos empfehlen kann, der Neueinsteiger in die Serie wirklich überzeugen kann, weil er eigenständig ist, er ist spannend, hat eine ganz tolle Stimmung, sehr coole Splatter-Szenen mit drin, sehr viel handgemacht, also das Design von den Cenobiten, super geil. Also jetzt haben wir es halt nicht mehr mit diesen 80s Lack und Leder Gestalten zum Tor, sondern die Haut ist jetzt quasi die in einer Kleidung, die ist quasi abgezogen an bestimmte Steine oder so gerafft und die ist dann getrocknet so ungefähr und das ergibt dann durch verschiedenste Einschnitte und Piercings und solche Geschichten ergibt es dann die Kleidungsstücke in Anführungszeichen. Der Pinhead hat ja im Originalfilm auch so einen Rock, so ein langes, so ein Kleid an, jetzt ist es blöd, aber so ein Rock, ich meine, geht bloß bis zum Knie. Ja, der lange ist Kleid an. Und in dem Fall hat er ja quasi die Haut vor die Füße abgezogen und dann so aufgefaltet, dass ihr die Haut runterhängt, wie wenn es ein Kleid war. Also es ist wirklich sehr, sehr kreativ umgesetzt. Mhm. Dann gibt es eine Szene, denkt es an mich, wenn die Szene im Auto kommt, wenn es von der Villa wegfahren und dann kommt diese Dimensionsverschiebung. Das ist wirklich so geil gemacht, die haben sich wirklich was dabei gedacht und ist audiovisuell ein Traum. Ist leider nur auf Hulu zum Streamen. Mir hat man eigentlich gehofft gehabt, da ja Hulu, glaube ich, zu was gehört.
Disney, oder? Disney Plus?
Ich glaube schon, der hätte mir eben gemeint gehabt, der kam halt auch zeitnah bei uns auf Disney Plus, aber nichts da. Und andere Länder haben auch noch in die Röhre geschaut, wo ich so mitgekriegt habe. Und der Film, glaube ich, ist jetzt bis jetzt nur in Amerika zum Streamen. Ich hoffe, dass der auch bald kommt, weil er wirklich wert ist, gesehen zu werden.
Ja, vielleicht hast du dann ein Glück und der kommt dann auch noch im Kino.
Das war natürlich Weltklasse. Da hätte ich mir noch mehr einbauen. War beeindruckt.
Habe ich leider nicht gesehen.
Okay.
Und ich muss ja ehrlich gestehen, ich habe nur keinen einzigen Hellraiser gesehen.
Okay, wundert mich jetzt nicht. Schockiert mich jetzt weniger, wie du meinst.
Okay, ja, na passt. Dafür habe ich das ja die Goonies gesehen.
Ja, das hätte ich schon mal gewusst. Ja. Oder Zurück in die Zukunft 1 und 2.
Nicht so, hör mal auf. Die kenne ich schon seit ich ganz Kind bin.
Okay. Aber wirklich, der erste Hellraiser kann ich dir wirklich nur empfehlen. Ganz, ganz stark. Der zweite Hellraiser geht dann eher schon wieder in die Richtung Fantasy, weil sie die Mythologie wird noch weiter entschlüsselt und man kommt dann noch weiter rein in diese Cenobiten-Welt und es geht dann schon ganz stark in Richtung Fantasy und weniger Horror. Aber der erste Hellraiser ist ein Machtwerk.
Ein Machtwerk, okay. Ja.
Wie schaut es bei dir aus?
Als Machtwerk würde jetzt das Werk nicht unbedingt betiteln, aber er hat mir auf jeden Fall extrem viel Spaß gemacht. Ich habe gelacht, bis mir Tränen kamen.
Okay.
Und du bist neben mir gesessen.
Terrifier 2.
Platz 6 heißt bei mir Holy Shit oder auch Ach du Scheiße Ach du von Scheiße. Lukas Rinker. Auch hier haben wir ja, glaube ich, schon eine Folge drüber gemacht und da habe ich schon genügend drüber geschwärmt. Ich habe immer wieder betont, geht's verdammt nochmal ins Kino, wenn der ins Kino kommt. Ich hoffe, ihr wart im Kino. Ich weiß, er ist nicht in wirklich vielen Kinos gelaufen, aber jetzt poche ich drauf, das wird bestimmt der nächste Streaming-Hit. Der Architekt Frank erwacht aus einem Ohnmachtszustand und ist blutig eingequetscht in einem Dixi-Klo. Das Dixi-Klo liegt er noch kurz vor einer Abrisssprengung in der Mitte von der Baustelle und er muss versuchen, da rauszukommen. Ein Kammerspiel, spannend und blutig. Und sehr lustig, also es ist in meinen Augen so der nächste große Komödien-Hit, der sie an so Klassiker anreihen kann wie Schuh des Manitou oder Otto der Film. Naja gut, wollen wir mal jetzt nicht übertreiben, aber Thomas Niehaus, der den Frank spielt, großartige Schauspielleistung, sein Gegenspieler, der Gideon Burkhardt, den habe ich erst vor kurzem wieder in den Glorious Bastards gesehen, habe mir gedacht, woher kenne ich den gleich wieder? Ah ja, ach du Scheiße, geil. Ich habe da wirklich Tränen gelacht und das ganze Kino hat mitgejohlt, gegrölt. Und Mike, wie ging's dir dabei?
Ja, da schließe ich mich an. Ganz starkes deutsches Independent-Kino mit unglaublicher Kreativität, wenn man da schaut, wie man da auf engstem Raum einen Film inszenieren kann, der ja quasi der Buried mit dem Ryan Reynolds im Endeffekt so gut wie nur in diesen Dixi-Klo spielt und wie er mit den Gegebenheiten spielt und was er dem Mann alles mitgibt, dass er sich halt versuchen kann, wieder da raus zum Kämpfer. Er ist unglaublich kreativ. Er hat nur, ich weiß nicht, so ab der Mitte, Schluss aussehen, ist er mir dann ein wenig zirkert, wo man dann sagt, ja okay, wenn er jetzt nur eineinhalb Stunden dauert, dann hat es auch gelangen. 10 Minuten weniger. Aber so, sehr zu empfehlen. Das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Ein Film, der richtig, richtig stark Spaß macht. Ja, passt es wieder? Habe ich die Kurven gekriegt?
Ja.
Okay.
Er fängt an mit nackten Brüsten. Besser geht's eigentlich schon gar nicht. Da habe ich mir nur gedacht, oh, da war ich ja noch nie mit Mike vorher so richtig im Kino.
Das stimmt.
Wie reagiert er? Klang der mich gleich an? Klang der sie gleich an?
Aber flippt er aus, wenn er einen Busen sieht.
Steht er auf und sagt, was ist denn jetzt los? Ich will Blut sehen.
Ja, was soll die Scheiße? Michaela Schäfer geht immer, oder?
Ja,
kommen Sie schon anschauen. Was man jetzt verliert von Münchner Freiheit, das dann kommt.
Ohne dich schlafe ich heute Nacht nicht ein.
Ja. Keiner, der diesen Film gesehen hat, wird das Lied jemals wieder hören, ohne mit einem Schmunzler auf den Lippen und wird sagen, ach du Scheiße.
Ja, das stimmt.
Absolut.
Das stimmt. Und wie uns ja der Lukas Rinker verraten hat, hoffe ich ganz stark auf ach du Scheiße in Space.
Boah, das war sehr cool, ja. Bin ich dabei.
Gut, dann ich kann abkürzen bei Platz 5. Du darfst gleich drüber reden. Ich habe ja vorhin gesagt, ich verrate euch noch nicht, wann X bei mir in dieser Liste auftaucht, aber jetzt wäre es soweit. X, also X von Ty West ist bei mir auf Platz 5.
Sehr schön.
Die goldene Mitte. So wie es in der Trilogie dann sein wird.
Ah,
die goldene
Mitte. Das war schon wieder voll Meta, jetzt wusste ich, der Abzug hast.
Ja, quasi. Genau, richtig. Ja. Was sind bei dir auf Platz 5?
Ja, über den haben wir auch gerade geredet, und zwar Deadstream.
Ach, da schau ich.
Da können wir Platz 5 können wir dann ganz schön schnell abwürgen.
Ja, passt. Dann Haken droht, dann verrat's mal gleich mal, was ist bei dir Platz 4?
Texas Chainsaw Massacre 2022.
Ah, so eine Überraschung.
Ja. Ganz, ganz, ganz toller Film. Also, ich habe mit ganz vielen Leuten schon geredet, wo es eigentlich unter drin ist, weil wir da gestritten haben, über den Film und ganz viel zerreißen den. Und dann heißt, ja, aber der Michael Bay und der Messer-Remake war so gut und hin und her. Wo ich sage, ja, Alter, da scheiße ich doch drauf auf diesen Hochglanz-Look. Ich fand diesen 2022er so einen richtig dreckigen Bastard, einen blutigen Bastard und ein kurzweiliger Bastard. Also, der Film, der einfach nicht mehr sein möchte als ein geradliniger Splatter-Slasher. Und okay, wer jetzt sagt, okay, er ist ein Purist, er findet den alten Texas Chainsaw Massacre super, finde ich auch, ist unter meine Top 5 Lieblingsfilme der alte. Aber dieser neue gibt eigentlich dir das, was der Titel seit Jahrzehnten verspricht, hat auch wieder saudumme Teens dabei, die es eigentlich wert sind, abrackt zu werden. Wo es ja der alte auch schon gehört hat im Endeffekt. Ich sag nur den Herrn im Rollstuhl. Räusper. Die Splatter-Einlagen sind handgemacht, fand ich super umgesetzt. Das war wieder mal einer von den Filmen, wo ich dann gesagt hätte, okay, 10 Minuten mehr hätte jetzt, war jetzt eine Base gewesen, weil er wirklich im Endeffekt gerade, weiß ich nicht, 80 Minuten dauert hat. Und ich hätte gerne noch mehr gesehen vor dem Ganzen. Ich hoffe, dass es weitergeht, in dieser Timeline oder in dieser ja, mit diesem Netflix Texas Chainsaw Massacre Universum, weil da, wenn man noch im Abspann geschaut hat, da kommt ja noch was, was auf eine Fortsetzung hoffen lässt. Leatherface ist cool wie eh und je, ein richtig brachiales Teil. Der Mark Burnham, der den Leatherface spielt, ist eine Naturgewalt, ein Riesenteil. Ja, ich bin begeistert. Also mir gefällt der total, ein kurzweiliger, dreckiger Splatterfilm.
Schön.
Ja, schön. Hast du den mittlerweile gesehen?
Nein, natürlich nicht.
Natürlich nicht. War so leicht zum Home, war so günstig.
Er war so günstig. Du, aber nachdem du ja jetzt den sogar bei dir so weit vorn platziert hast, vielleicht schauen wir dann sogar an.
Ja, super. Also vor allem auf die Zeit hin, du kannst da nicht viel verkehrt machen. Wenn dir das jetzt nicht gefällt, dann sagst du ja gut, wir sind jetzt die 80 Minuten hin. Aber mir hat er super gefallen. Er hat dann ein paar so kleine Kniffs drin, wo man vielleicht auch oftmals ein wenig vergisst, wenn man den Film so abrantet. Und zwar der eigentlich immer der Base ist in dem Film, so der Südstaatler, der mit der Knarre übereinander läuft, der dann angefickt wird von den Mädels, wo man dann sagt, ah, das ist bestimmt das ein Fiesling, der gehört zum Leatherface dazu, zu der Familie oder so. Da weiß ich, ist total netter Typ und der Spielfilm spielt total mit den Erwartungen und diese Mädels, die da quasi kommen oder diese Influencer und die er dann so richtig aufs Korn, hätte ich fast gesagt, auf die Kettensäge nimmt und so. Also es ist wie so eine richtige Abrechnung mit allem. Mit allem. Er schluckt sich auf keine Seiten irgendwie, weil er alle gleich schlecht behandelt.
Ja, dann brauchen wir jetzt halt doch nicht mehr anschauen. Jetzt hast du mir schon alles verraten.
Überhaupt nicht. Du hast überhaupt die Busszene, weißt nicht.
Also, dadurch, dass ich jede Folge von uns kenne und ihr da auch schon eine Folge drüber gemacht habt, weiß ich, was da passiert.
Okay.
Aber ihr vielleicht da draußen als Hörer natürlich nicht, deswegen, vielleicht hat der Mike euch ja jetzt damit bei Texas Chainsaw Massacre begeistern können.
Ja, und ist so leicht zum Anschauen. Schaut's dann bei Netflix so, fertig. Anderswo kriegst du momentan eh nicht. Ich dachte nur hoffen, vielleicht auf ein Nameless Mediabook, weil ja die Cobra Kai Serie oder Happy, die gibt's jetzt mittlerweile auch auf ein physisches Medium im Mediabook von Nameless. Und vielleicht haben wir auch noch mehr Glück und wir kriegen noch mehr ein schönes Mediabook von Texas Chainsaw Massacre. Und ich glaube ja auch, dass der Film, wenn er wirklich irgendwo eingereicht worden wäre, zum Prüfen, dass er da kläglich gescheitert war, weil der wirklich so eine grobe Sau ist. Dass ja, dieses Netflix war für den Film vielleicht schon gar nicht schlecht, dass er da so rausgekommen ist.
Ja, wie schon gesagt, ich baue mir den vielleicht dann jetzt dann bald nur ein.
Mach mal fertig und dann gehst und schaust.
Ja, dabei. ein Film, den ich auch sehr gern mir wieder anschauen würde, aber ich ihn leider nicht momentan irgendwo sehen kann und ihr dann dadurch natürlich auch nicht, wobei vielleicht bald, ist Arboretum. Das ist bei mir Platz 4.
Der hat dich wirklich begeistert, gell?
Ja.
Wahnsinn. Also von dem, ja, du hast ja schon oft geredet und in unserer Hardline-Folge und so und immer wieder taucht dieser Arboretum auf bei dir.
Ja. Gedreht von Julian Richberg und mit einer Story, die, weiß ich nicht, wer mir einfach gut im Gedächtnis blieben ist, dann auch noch mit diesen Mystery oder Fantasy-Einwirkungen, die aber jetzt auch nicht wirklich den Film beherrschen, sondern das kommt immer wieder und dann denkt man, ach, stimmt, da war noch was. Und man wird nicht ganz schlau draus, aber bis zum Schluss hin fand ich den einfach geil. Spielt in dem Jahr 2001 und es geht um ein kleines Städtchen, wo der Hund begraben ist in Thüringen und es geht um die Teenager Erik und Sebastian. Beide sind Außenseiter und werden an der Schule gemobbt, werden irgendwo auf Partys gemobbt, treffen immer wieder auf Nazis und kriegen da aufs Maul, versuchen aber natürlich auch ab und zu mal zurückzuschlagen. Und ja, da ja sonst nichts los ist in dem kleinen Städtchen, sitzen sie halt meistens so ihre Zeit ab, zocken oder gehen dann in den Wald und schießen so ein bisschen mit dem Gewehr umeinander. Und der Erik, glaube ich, der hört auf einmal so im Sumpf die Aufforderung, er soll was tun. Und der Erik, der hört halt dann hin und ja, auf einmal geht's so in Richtung Rachefantasie, Vergeltung, vielleicht der Gerechtigkeit und dann, ja, dreht das Ganze ein bisschen ab. Ich fand den Film super. Ich habe jetzt für die Recherche, für diese Folge auch herausgefunden, dass Dropout Cinema sich den Film gekrallt hat und er am 9.2. ins Kino kommt.
Wow, das hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Ich meine, das ist so ein Fall, so ein kleiner Film, der jetzt irgendwo unverdienterweise in der Versenkung verschwindet.
Also wirklich unverdienterweise, weil der Film ist echt top. Ich habe ja in der Hardline-Folge ganz früh über Ach du Scheiße, aber auch über Arboretum geschwärmt. Und Arboretum hat einen ganz großen Unterschied zu Ach du Scheiße, weswegen der nur weiter bei mir noch nach vorn gerutscht ist in der Top 10. Der ist komplett eigenfinanziert mit, was hat er gesagt gehabt, 25.000 Euro oder so?
Ich weiß nicht. Ich war bei der Diskussion am Schluss oder bei dem Q&A nicht dabei. Ich
hab dann da warst du schon besoffen, stimmt, ja. allein dieses Monster, das sie da rein animiert haben, also das ist schon bombastisch geil und wie schon gesagt, also der Film ist mir einfach im Gedächtnis geblieben. Ich finde den super, hervorragend und dem wünsche ich das mehr als alles andere, was ich in meiner Liste drin habe, dass der einen Verleih kriegt und dass der Julian an der Stelle die Lorbeeren für diesen Film einheimsen kann, die er da absolut dafür verdient hat.
Ja, absolut. Und ich hoffe noch immer auf eine physische Veröffentlichung, da dem auf jeden Fall ins Regal stehen. Ein wichtiger Film, der da wichtige Themen behandelt. Und obwohl er 2001, glaube ich, spät hast du gesagt, ist er trotz allem aktueller denn je.
Also von dem her, wenn ihr die Chance habt, den anzuschauen und wie schon gesagt, 9.2., da steht bei Dropout Cinema schon, einer von zwei Terminen fest, wo das ins Kino kommt. Vielleicht, wenn ihr euch da auch dafür begeistern könnt, begebt euch auf die Reise, um euch den O zu schauen.
Unbedingt.
Dann, jetzt wird's ja spannend. Jetzt sind wir schon in der Top 3.
Top
3.
Dann
sag mal, was hast du denn bei dir auf Platz 3?
Und wieder ein Hardline-Film und wieder ein Film, den wir mir zwar gesehen haben. Und zwar The Medium.
Ui, ja, so eine Überraschung.
Wow.
So
eine Überraschung. Hast du den auch dabei in deiner Liste?
Ja, aber ich sag nicht wo.
Oh, jetzt kannst du nicht mehr weiter. Das war jetzt eben der Film, wo ich gesagt habe, ja, halbe Doku und so. Es ist wirklich eine halbe, es ist ja im Endeffekt eine Doku, ein Found-Footage-Horrorfilm, in dem es quasi darum geht, dass die Nim, die von einer Göttin, kann man das sagen, besessen ist oder beseelt ist, wie sagt man das, die ist, es stellt sich heraus, dass sie die Enkel, die Nichte, auf einmal seltsam benimmt nach dem Tod von einem Familienmitglied und ihr Verhalten wird immer extremer und die Nim muss dann quasi ihre schamanischen Kräfte einsetzen, um diese Nichte von den Dämonen zu befreien, wo es extrem schwierig wird. Kann man das also sagen?
Kann man so sagen. Ich hätte jetzt zwar nicht gesagt, man ist, dass sie von der Göttin besessen ist, sondern sie ist das Medium für diese Göttin.
Ja, genau, macht man es so. Sie ist das Medium. Ja. Richtig, sehr gut.
Deswegen heißt der Film ja auch das Medium oder dem Medium.
Ja, aber nicht nur wegen ihr, oder? Auch wegen der Nichte.
Hey, ja, ich glaube, es ist ja schon so ein bisschen zweideutig wirken, genau. Aber es geht schon hauptsächlich um die in dem.
Wahnsinn. Also ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne und jedem, der es hören mag und jedem, dem es nicht interessiert, dem erzähle es immer wieder. Wir sind in diesem Hardline drin gesessen und jeder war heiß auf The Medium und dann fängt der so an, dass du sagst, ach du Scheiße, das wird jetzt wirklich so ein Doku-Ding.
Corby ist schon Feuer und Flamme.
Corby Feuer und Flamme, Mike versucht Angriff zu halten, Corny, Bier ausdrungen, ab. So verbringe ich meinen Samstagabend nicht, hat's geheißen. Nein, verbringt's dann lieber draußen in der Caden, war viel besser. Aber dann wirklich noch, weiß nicht, das sind dann gleich noch 20 Minuten oder sowas, nachdem quasi erklärt wird, wie das eben mit dem Medium hinhaut, wie das hinhaut mit dem Religiösen in Thailand, dass man auch als Europäer wegen weiß, wie das da unten läuft. Überschlagen sich dann ganz schnell die Ereignisse und der Film steigert sie dermaßen und wird am Schluss so unfassbar hysterisch und brutal und schockierend und ja.
Der Mike und ich haben dann schon gewettet, Kim, jetzt fehlt eigentlich nur der, die Todesart, und wir sind nicht enttäuscht worden. Das ja. ist alles nur Kämmer.
Es sind sogar alle Todesarten vorhanden. Also es ist am Anfang wirklich nur, es ist sehr gruselig und sehr zurückhaltend, sehr langsam inszeniert, auch mit den ganzen Kameras und Dingen und hin und her. Und wenn es dann heißt, ja, es ergeben sich ganz gruselige Ereignisse im Haus und das Kamerateam entscheidet sich, noch mehr Kameras aufzustellen und noch mehr gruselige Scheiße zum Filmen. Ah, da sagst du als Zuschauer, sitzt da und sagst, oh Gott, ich würde damals bei Paranormal Activity, wenn es wieder Nacht wird und du deine Zehen anspannst in die Schuhe drin und sagst, oh Gott, hoffentlich ist die Szene mit der Nachbild wieder vorbei. Und von den Szenen hat der Medium unglaublich viel. Man muss sagen, der Film macht nichts neu, findet das Rad nicht neu, aber er schmeißt alle Komponenten in einen Pott, den das Found-Footage, Exorzisten, Dämonen-Genre jemals hervorgebracht hat, mixt das einmal sauber durch und heraus kommt ein unglaublich unterhaltsamer, schockierender, teilweise auch brutaler Dämonen-Horror-Besessenheitsfilm.
Found-Footage, Mockumentary, einfach geil. Ja. Also wirklich mein Highlight aus dem Hardline und die Geschichte ist einfach super. Ich habe einen Kani übrigens mittlerweile gezwungen, dass er sich den Film mit mir anschaut und auch er war begeistert.
Ja, hat ihm gefallen.
Ja.
Okay.
Ja. Er war natürlich hauptsächlich begeistert, weil mein Hund mit ihm in der Zeit gekuschelt hat. Also okay. der Campi wollte sich das nicht nehmen lassen, den komischen Typen, der auf einmal auf unserer Couch rumwammelt, genau zu begutachten.
Und der genauso riecht wie er.
Aber er hat den Film auch ganz gut gefunden, ja.
Sehr schön. Sehr schön. Ich hätte noch einen kleinen Tipp. Abseits, es ist noch ein Film rausgekommen auf Netflix, der komplett untergegangen ist. Also jetzt keiner von meinen Tops, aber wenn wir gerade bei The Medium sind, ein Film, der ähnlich in eine ähnliche Kerbe schluckt. Und so heißt der Incantation. Kann auch jeder anschauen, der Netflix hat. War das ein riesiger Hit in Taiwan. Ist einer von den erfolgreichsten Filmen des Jahres gewesen, 2021 oder 2022, ich weiß jetzt nicht genau. Ich glaube, Erscheinungsdatum März 2020. Also der Film war ein riesiger Erfolg 2020. Ist bei Netflix rausgekommen und da liegt er und kein Mensch kennt ihn, kein Mensch schaut ihn. Es gibt ihn nur mit O-Ton, mit Untertitel. Ist aber auch leicht zum Verstehen, leicht zum Mitlesen, ist nicht gut schnell und geht in eine ähnliche Richtung wie The Medium. Also auch wieder so ein Film, der mit den ganzen Found-Footage-Elemente spielt. Es kommt auch wieder mit Besessenheit vor und Dämonen kommen vor und so Sektenmitglieder. Also das war eine unglaublich gruselige Szene in so
einem... Verraten jetzt viel, ist schon auf der Watchlist. Ist schon auf der Watchlist.
Ja, mach das. Also ist da draußen, gibt's einmal Chance. Ein Film, der auch wie Paranormal Activity, den nimmst mit heim. Also der ist gore und der Film spielt mit dir die ganze Zeit über. Er versucht dir die ganze Zeit zum Animieren, selbst zum Tor. Und wenn du da mitmachst und so und... das ist eine ganz andere Seherfahrung. Also schaut sich Incantation an, macht ein wenig mit, was euch der Film vorgibt, weil er wirklich mit euch Kontakt aufnimmt. Lasst euch darauf ein, er ist wert, ein ganz gruseliges Ding. Und wie gesagt, wer The Medium schon mal gesehen hat und braucht was Neues in die Richtung, dann schaut Incantation. Und wer Incantation schon geschaut hat, der schaut The Medium. Bumm. Wie schaut es bei dir aus? Platz 3.
Platz 3 heißt Everything, Everywhere, All at Once.
Okay.
Von Dan Kwan und Daniel Scheinert. Es geht um eine Frau, die versucht, ihre Steuererklärung zu machen.
Mhm. So weit bin ich auch gekommen.
Und zufällig ums Multiversum. Die Waschsalonbesitzerin Evelyn, die kommt mit ihrem Alltag nicht ganz so klar. Ihr Vater ist zu Besuch und überfordert sie. Dann die Kunden haben einen Wunsch nach dem anderen. Ihr Mo macht irgendwie auch nicht unbedingt das, was er da soll. Und dann kommt eben diese anstehende Steuererklärung. Und das ist halt dann praktisch so der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Und dann sitzt sie da in dem Finanzamt und gegenüber von ihr sitzt die Steuerprüferin. Ja, und irgendwie spielt dann ihr komplettes Universum auf einmal verrückt. Und das ist tatsächlich ja so. Also Raum und Zeit, die lösen sie auf. Und ja, sie befindet sich auf einmal in einer Parallelwelt, wo sie das ganze Geschehen retten soll. Also sie wird dann drüber informiert. Sie ist jetzt hier in dem Multiversum und wenn sie jetzt da nicht irgendwas tut, dann geht praktisch die komplette Welt unter, weil das unbekannte Böse ist da und schnappt sie eine Welt nach der anderen und sie muss dann schauen, wie sie das Ganze rettet. Ein völlig abgedrehter, ja, wie soll ich sagen, Science-Fiction-Film, der so dermaßen mit den Genres spielt und du am Ende dann da sitzt, nicht direkt weißt, was war jetzt das, aber dir auch gleichzeitig denkst, eigentlich war es schon geil. Und ist auch wieder produziert von, oder vertrieben von A24. Also ich war begeistert. Ich habe ja, glaube ich, auch schon mal in die Warlex mit drin gehabt. Da habe ich ihn ein bisschen besser hervorgehoben und da bin ich damals davon ausgegangen, dass du Mike ganz sicher schon gesehen hast. Ja. Deswegen jetzt auch wieder hier die Frage, wie schaut's aus? Hast du nicht mittlerweile gesehen?
Ah, scheiße. Das, eigentlich habe ich fast gewusst, dass du mir das fragst. Ich habe 20 Minuten angeschaut und dann habe ich ihn raus da.
Warum?
Weil er mir überhaupt nicht gefallen hat. Also es ist, ich muss ihm noch mehr Chance geben, aber in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, hat er mich total genervt. Da geht ihm das los mit dem Kung-Fu-Kämpfer da und hin und her und das war so ein Heckmeck, das habe ich in dem Moment habe ich das so überhaupt nicht brauchen können. Dann habe ich ihn raus da. Muss jetzt aber nichts über die Qualität sagen muss. Also bis jetzt, wie gesagt, bis jetzt hat er mir nicht gefallen, aber das muss er an dieser Situation gelegen haben, in der ich gerade war. Und ich gebe ihm auf jeden Fall noch mehr Chance, aber das war momentan nichts für mich. Dieses hektische Kung-Fu-Kämpfer und so, das nervt mich.
Also das verstehe ich. Ich glaube, da muss man in der richtigen Stimmung sein, dass man sich das anschaut. Also er ist ja größtenteils witzig. Also er versucht sehr viel Witz rüberzubringen. Kann man ja da sehr viel einbauen mit diesem Multiversum. Es gibt auch Multiversum, da glaube ich, ist ihr Partner Waschbär oder so. Und der Waschbär ist ja nur auf ihre Schultern oder... Es ist auch schon eine Zeit lang her, dass ich den Film das jetzt mal gesehen habe, aber ich fand ihn geil. Und es war einfach mal was, das habe ich so noch nie gesehen. Und das, weiß ich nicht, fand ich großartig. Ich habe dann geschaut, was die Daniels, also der Dan Kwan und der Daniel Scheinert sonst so rausgebracht haben, weil das ja ein Regisseur-Duo ist. Und ich habe dann da einen Kurzfilm entdeckt, der ist noch abgedrehter als das, was bei Everything, Everywhere, All at Once passiert ist.
Okay.
Wenn ihr rausfindet, wie der Kurzfilm geheißen hat, dann verlinke ihn euch unten in der Beschreibung. Aber ein Film, den der Mike definitiv schon gesehen hat, das war der Swiss Army Man mit Daniel Radcliffe, der eine Leiche spielt, voller Gas.
Ach, der
hat schon nicht gefunden. Hervorragenden Regisseure haben eben auch hier Everything, Everywhere, All at Once gemacht.
Himmelherrschaft.
Aber so sind die Geschmäcker halt unterschiedlich.
Ja.
Ich bin zu 1000% überzeugt, dass der Platz 2, den ich hab, dir auch nicht gefällt und du den sicher auch nicht gesehen hast und dann sagst, oh Gott, so eine Scheiße. Aber da kommen wir gleich dazu, deswegen mich interessiert erst einmal, Mike, jetzt wird spannend, was hast du auf Platz 2?
Der Film heißt Barbarian. Ist jetzt zum Streamen auf Disney Plus reingekommen und den habe ich sofort sehen müssen. Der Film hat schon einiges an Vorschusslorbeeren im Internet gekriegt und ich habe mir gedacht, hey, der Film kommt genau zu der Zeit, wo wir unsere Warlex aufnehmen und ich muss den noch gesehen haben, weil ich gehe davon aus, dass der noch in die Listen reinkommt. Und ist er, und zwar auf Platz 2, Barbarian, brachiales Teil. Sehr, sehr gut. Der Film fängt an, wo du meinst, okay, die Tess bezieht ein Hotelzimmer oder so, also Bed and Breakfast ist das, mitten in Detroit in so einer abgefuckten Siedlung. Und Detroit ist ja an sich auch eben ganz schön am Arsch und sie ist quasi in so einer kleinen Vorstadt da und versucht da die Nacht zu überstehen. Und das Hotel ist aber schon vermietet, oder das Haus ist schon vermietet an den Bill Sarsgaard, den man als Pennywise kennt. Und da wo man schon die ganze Zeit denkt, okay, da stimmt irgendwas nicht mit ihm, was ist da los? Das ist aber nur ein kleiner Aspekt des Films, wo auch schon einiges an Suspense und Spannung aufgebaut wird, wobei alles dann nochmal ganz anders wird. Also der Film hat drei Segmente. Er bricht auf einmal ab ab der Hälfte, macht den Psycho- oder Psycho-Kniff und räutelt das Ganze nochmal von vorn auf mit neuen Charaktere und die führen die Handlungsstränge führen sie dann wieder zusammen. Man darf vor dem Film absolut nicht zu viel verraten. Schaut sich bitte auch keinen Trailer an. Schaut und lest sich auch die Story nicht durch. Lasst euch überraschen. Der Film funktioniert so richtig wie ein Schlag ins Gesicht, wenn man nichts weiß. Das ist das Allergeschickteste. Deswegen habe ich mir jetzt so vage ausgedrückt, wie es geht. Wir müssen mal fast einmal eine Folge drüber machen, weil das wirklich, wirklich wert ist. Phänomenaler Film. Phänomenal. Es ist ein Horrorfilm, der mit Klaustrophobie spielt. Es gibt einiges an blutigen Szenen, an ekligen Szenen. Er ist too sure, atmosphärisch, gruselig. Ich war begeistert von Barbarian. Mhm. Absolut. Und der Film war gut. Meine Frau und ich haben dann gesagt, okay, wir müssen uns jetzt ein bisschen die Griswolds anschauen und schöne Bescherung, weil der Film hat uns...
Ihr braucht was zum Runterkommen.
Ja, wir brauchen was zum Runterkommen. Ja. Richtig cool. Auch nochmal Richard Brake dabei, den ich bei Offseason schon mit dabei gehabt habe. Auch wieder grandios als Psycho. Super. Unbedingt Barbarian anschauen.
Habe ich ja schon ein paar Best-of-Listen gesehen und den habe ich auf jeden Fall auch auf der Watchlist.
Tu es. Tu es. Aber wie gesagt, bitte keine Trailer. Keine. Da geht's unvoreingenommen an den Film ran, wie es geht. Es wird's nur lieben, hoffe ich.
Okay, gut. Barbarian.
Es ist short. Ich würde gerne mehr verzeihen, aber ich mag euch das nicht verderben. Für das ist er zu aktuell und vielleicht braucht man wirklich auch mal eine Folge, weil man da über die ganzen Segmente und Charaktere und so und das Basic-Problem des Films einmal drüber reden könnten und das würde sich als separate Folge, dass sie das ganz gut anbieten.
Ja, passt. Dann, hast du irgendeine Idee, was jetzt ich auf Platz 2 habe, wenn der dir auf jeden Fall nicht gefällt?
Oh Gott. Wenn er mir nicht gefällt, das kann unglaublich fein sein.
Vielleicht so als kleiner Tipp, du darfst sagen, mit dieser Bewältigungsscheiße, da bist du schon lang durch.
Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Sag's.
Ja, okay, gut. Ich habe auf Platz 2 die Wannsee-Konferenz von Matti Geschonek.
Okay.
Ein Film über die Wannsee-Konferenz, die am 20. Januar 1942 stattgefunden hat in einer Villa am Großen Wannsee in Berlin. Und eingeladen hat da der Reinhard Heydrich. Und zwar im Prinzip ein führendes Regime der NS-Teilnehmer. Die SS ist vertreten, die Reichskanzlei, die Polizei, Ministerien. Und die führen da eine Besprechung mit anschließendem Frühstück dann durch. Und das Ganze basiert auch auf dem vom Adolf Eichmann geschriebenen Besprechungsprotokoll. Und der Film ist echt krass, weil es geht in dieser Konferenz darum, dass sie die Endlösung der Judenfrage organisatorisch planen. Aber halt so bürokratisch, so strange, so systematisch, wo du halt einfach nur denkst, hey, es geht da echt gerade darum, dass die wie in so einer stinknormalen Bürobesprechung einen millionenfachen Massenmord planen, und zwar an den Juden jetzt nicht nur in Deutschland, sondern halt echt in ganz Europa. Und schauspielerisch extrem gut gemacht. Also der Schauspieler vom Reinhard Heydrich, auch wenn ich mir am ersten Mal gedacht habe, ey ja, so hat der Herr Heydrich nicht ausgeschaut. Der Philipp Hochmeier spielt ihn aber echt top. Also diese kühle Art und trotzdem halt immer gefährlich vermittelt der einfach grandios. Und es ist der Simon Schwarz zum Beispiel mit dabei, den er ganz toll findet. Oder der Schauspieler vom Adolf Eichmann, der Johannes Allmeier. Also das ist schon großes deutsches Fernsehen oder große deutsche Schauspielkunst, die man da drin sieht. Der Kani hat es mir auch geschrieben, der hat den auch vor kurzem gesehen. Der hat gesagt, der ist gerade am Boden zerstört. Und so wie mir auch gefühlt, weil der Film, der betrachtet halt diese Judenfrage von einer ganz anderen Richtung. Es ist ein Kammerspiel, es geht wirklich nur es spielt nur in dieser Villa, aber du sitzt am Ende da und denkst so, pff, Fuck, ey, was habe ich jetzt da gesehen? Ich weiß nicht mehr genau, wie ich da drauf gekommen bin. Also jetzt mittlerweile ist er ja auch bei Amazon Prime immer wieder da mit drin. Aber ich habe den auch, wo der rausgekommen ist, auf der ZDF-Mediathek gesehen. Und da muss ich echt sagen, man schimpft immer ganz viel drüber, was man an GZ zahlt. Und sagen wir mal, da kann man vielleicht berechtigterweise drüber schimpfen. Aber da hat man was für sein Geld bekommen. Und das fand ich sehr stark. Sehr, sehr stark.
Okay, sehr schön.
Sag nochmal deinen altbekannten Satz, immer wenn es irgendwie um Nazis geht, na, diese Bewältigungsscheiße, die hast du nicht nötig.
Habe ich auch nicht. Aber ist jetzt auf alle Fälle ganz schön krass so, und vor allem, wenn der dann doch so schockierend ist, obwohl im Endeffekt nichts passiert, in Anführungszeichen, dass das alles nur Konversation ist, dann muss er schon was dran sein. Ich weiß nicht, hat der dann irgendein Payoff am Schluss, oder ist es einfach gar und du weißt, was dann passiert, oder ist da noch irgendwas der zweite Handlungsstrang dabei, oder es ist wirklich nur in diesem Konferenzraum?
Es ist, also es spielt in dem Konferenzraum, in dem Vorraum und ein bisschen draußen. Es gibt keine zweite Nebenhandlung, wo du dann irgendwie siehst, wie wirklich jemand erschossen wird oder irgendwie sowas. Also es kommt kein einziger Tropfen Blut vor, falls das die Frage
ja, von mir war. Ja, überhaupt nicht. Ich kann ja mir was anschauen, ohne Blut.
Aber ja, gerade so zum Ende vom Film kommt dann nun mal so ein richtiger Schlag ins Gesicht, wo du halt dann dir denkst, Alter, ihr seid doch alles echt krank. Also einfach von so Charakteren, wo du halt dann denkst, jetzt outet sich ja einer und sagt, dass das richtig schlimm ist, und dann, wie schon gesagt, kriegst du dann nur mal so einen richtigen Schlag ins Gesicht.
Okay, krass. Ein richtiger Stimmungsverderber quasi.
Was heißt Stimmungsverderber? Ja klar, ich meine, das Thema ist nie ein Partythema, zumindest nicht auf den Partys, wo ich unterwegs bin.
Ja, nicht.
Ich finde, es gibt ganz viele Zweite Weltkriegsfilme oder also so Filme mit Nazi-Thema, die werden dann entweder extrem Hollywood verrissen, so, dass ich mir dann denke, ja, okay, man kann es einfach übertreiben, weißt du, immer nur dieses komplette Schwarz-Weiß-Denken.
Ja.
Oder es ist halt so, ja, immer wieder die gleiche Scheiße, die man aufrührt und dann du dir denkst, ja, okay, irgendwie anderes Thema oder sagen wir mal, leicht anderes Thema, aber Film schon tausendmal gesehen. Aber so einen Film in der Art habe ich noch nicht gesehen. Es ist aber tatsächlich erst schon die dritte Verfilmung. Also anscheinend wurde diese Wannsee-Konferenz schon zweimal davor verfilmt. Habe ich jetzt aber auch nicht gesehen. Habe ich jetzt auch nicht so richtig das Bedürfnis, weil, sagen wir mal, diese Verfilmung von 2022, die finde ich schon sehr gut.
Es wurde alles gesagt, oder?
Ja. Ist, wenn es jetzt so um diese Zweite Weltkriegsfilme geht, nach der Untergang für mich schon der nächstbeste Film tatsächlich.
Okay, krass.
Ja. Aber jetzt sitzen unsere Hörer schon da und denken sie, jetzt passt schon halt die Klappe, du mit deiner ZDF-Produktion. Jetzt interessiert uns, was hat der Mike auf Platz 1, weil bei mir kann man sich ja schon denken, was auf Platz 1 steht, wenn
ja.
die. Ja,
stimmt.
Wenn ich dem Medium noch nicht irgendwo anders drin gehabt habe, ja, bei mir ist dem Medium tatsächlich auf Platz 1.
Wow, sehr krass.
Also zum einen natürlich diese Freude, als ich dann festgestellt habe, da ist ja doch ein Doku drin, und im Hardline dann volles Kino, und jetzt haben wir gedacht, geil, jetzt schauen wir uns mal so richtig geile thailändische Doku an, und dann kommt aber doch so diese Horror-Vibe dann mit,
ja.
Und also wirklich auch von der Geschwindigkeit völlig geil, sehr gelungen. Zum Schluss hier, ja, wir haben ja beide dann gesagt, so, jetzt fehlt nur das und das, und das kommt dann auch noch. Also die Überraschung für mich, dass als Hardline dieses Jahr mir so einen geilen Film oder so geile Filme damit drin gehabt habe, die es bei mir so ja ins Herz geschafft haben und hier dann auch noch den wohlverdienten ersten Platz ergattert hat.
Das Kinnens vom Hardline, gell?
Das kennen's.
Die Filme ankündigen, die kein Schwanz kennt, die keiner auf der Uhr hat, und wo du dann oft sagst, ja, schauen wir mal, und die bloßen die dann komplett weg. Also wie oft, dass ich dieses Phänomen schon gehabt habe im Festival, das kann ich gar nicht mehr sehen. Das ist unfassbar. Wirklich so Perlen rauszupfen, die dann wirklich auch viel später erst publik werden oder dann die Leute überreden. Und die haben wir heute alle schon viel früher gesehen, weil das Hardline, die hat es vorher schon. Ganz stark. Ja, nein, bin ich bei dir, The Medium, ganz, ganz groß. Wenn man es ganz, ganz grob mag. Und gruselig.
Genau.
Apropos grob und kurzweilig. Mein Platz 1 ist Terrifier 2.
Nein.
Jo, kein Scheiß. Das ist einer der wenigen Filme. Also ich habe jetzt wirklich einmal so durchgezählt. Ich habe jetzt in meiner Liste 3 Filme, die ich 3-mal gesehen habe. Und das ist eben Texas Chainsaw Massacre, X und Terrifier. Wirklich, das habe ich selten, dass ich Filme öfter schaue, weil ich auch keine Zeit habe und zu viele Filme habe, die ich schauen muss. Aber es gibt immer wieder so Sachen, also Filme, die, wo ich sage, ach, jetzt haue ich mir nochmal eine, weil er so geil war. Und da war eben Terrifier, war da dabei, den habe ich jetzt 3-mal gesehen und ich habe jedes Mal wieder einen riesigen Spaß. Wir haben schon eine Folge drüber aufgenommen, sogar zu dritt. Die unheilige Dreifaltigkeit von Viva la Movilusion hat sie über Terrifier 2 auslassen, eine ganze Stunde lang. Hört sich das an, warum ich ihn so geil finde. Wie gesagt, er ist ein bisschen lang, aber ich kann ihm das alles verzeihen, anhand von der Inszenierung, von der schauspielerischen Leistung vom David Howard Thornton als Art der Clown, der wirklich, wirklich unbehaglich bis teilweise belustigend ist. Lauren Lavera als Sienna ist ein super tolles Final Girl. Die Splatter-Szenen sind hervorragend umgesetzt, plastisch, aber halt hervorragend umgesetzt. Kein CGI dabei. Was mir geben muss, ist halt eben die Lauflänge. Aber sonst gewinnt der Film bei mir Vollgas. Jetzt habe ich gerade noch was gesehen, weil ich da gerade ein Fenster auf habe. Vergesst Smile und Terrifier 2. Auf Disney Plus gibt es ab sofort das wahre Horror-Highlight des Jahres. Barbarian. Oh. Das ist wie der Filmstarts. Filmstarts haut immer so großmaulig aus wie The Sadness, der brutalste Zombie-Film aller Zeiten. Also Filmstarts, die lehnen sich ja schon allerweil weit aus dem Fenster mit ihrer Nähe. Taglines.
Wenn die gewusst hätten, dass du Terrifier 2 auf Platz 1 setzt, dann hätten sie das unterlassen.
Hätten es absolut umschreiben müssen. Ja. Na, also Terrifier 2 und vor allem, weil ich mit dir auch wieder mal im Kino war, erst vor kurzem und das war halt auch so schön.
Ja. Also da interessiert es mich jetzt echt, gab es denn irgendeinen anderen Film, wo du wirklich jetzt überlegt hast, ah, echt Terrifier 2 auf Platz 1 oder vielleicht den anderen? Oder war Terrifier 2 ganz eindeutig für dich auf Platz 1?
Das hat sich ganz schnell rauskristallisiert, ja. Weil ich habe ihn gesehen und der Film geht los mit dem Königin Battle, mit der direkten Anknüpfung an den ersten Teil. Dann der Soundtrack dazu. Ich war eigentlich da schon voll dabei. Dann diese Szene im Waschsalon. Ja, und dann diese Traumsequenz, dieses Surreale. Mich hat der einfach von vorn bis hinten begeistert. Das war dann, hat sich hübsch schnell herauskristallisiert gehabt. Da habe ich wegen mit meiner Letterboxd-Review dann geschrieben und da bin ich auch eine Zeit lang gesessen, weil ich fand ihn wirklich so, ja, besonders jetzt blöd, aber so toll. Dann habe ich gedacht, du schreibst jetzt ein bisschen was und Ding und weil er da was gegeben hat. Das heißt, der hat mir was gegeben, wo ich es schon ganz lang nicht mehr bei so Slasher in der Richtung gehabt habe. Weil der den 80er-Vibe so krass versprüht, so richtig kaltschnäuzig ist und drauf halt, wo andere wegblenden. Wo zum Beispiel der Sadness oder so. Sadness spart sich ein Haufen Splatter aus und wird zwar als krassester Film betitelt, aber blendet dann ab, wenn es richtig krass wird. Und Terrifier holt halt einfach wieder voll drauf. Das ist so richtig kaltschnäuzig 80er, wo es ihm einfach zugute hält, wo es mich total unterhält. Ich fühle mich wohl bei dem Film.
Das ist schön. Ja gut. Na, also hat mich einfach nur interessiert, ob du da wirklich lange überlegt hast oder ob das dann sehr eindeutig war.
Na, also der, ich habe dann eben jetzt nur weiter rumjongliert, eben aber nur auf den hinteren Rängen, wo es noch ein bisschen geändert wird und ein Film raus und eine andere Reihe und ach, den hast du vergessen, aber Terrifier war hübsch die ganze Zeit jetzt auf meiner Platz 1.
Ja, dann verzeih mal, was hat's denn sonst außer The Batman nicht bei dir in die Top 10 geschafft?
Okay, jetzt muss ich nicht schauen. Also wie gesagt, The Batman, ganz cool, ganz starker Film. Ich fand, dass der Batman da ankommt, wo er eigentlich hingehört. In einem richtig abgefuckten Gotham City. Nicht in einer super geilen City wie bei den Dark Knight-Filmen, wo es so nach New York und Hochglanz und Glasbauten und alles ist super schön, sondern Gotham City wird da so richtig als Moloch dargestellt, Maus dort fertig. Also wie gesagt, Batman, sehr schön. Freue mich auf eine Fortsetzung. Dann habe ich noch gesehen, fand ich auch sehr stark Mad God vom Phil Tippett. Der hat die Stop-Motion-Effekte gemacht von Robocop oder Rückkehr der Jedi-Ritter war es. Das ist ein 1,5-stündiger Stop-Motion-Animationsfilm, der, glaube ich, 30 Jahre in der Produktion war, der richtig geil gemacht ist, der richtige düstere Stimmung hat. Keine Handlung hat er schon, aber es wird nicht geredet. Also nicht, man kann sich die US- oder UK Blu-ray holen, weil es wird nichts geredet, den ganzen Film über. Alles, was gezeigt wird, erklärt die Handlung. Super cool. Smile. Wie es leider nicht ganz mit reingekommen, hat mich aber sehr beeindruckt. Sehr wenig Jumpscares, toller psychologischer Horror. Endless. Hätte es fast reingeschafft. Atlas hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, dieses Creature-Design und auch dieses Morbide, diese düstere Atmosphäre hat mich gecatcht. Hat mir gefallen. Mhm. Und was ich noch gerne dabei gehabt hätte, wenn ich nur einen Platz mehr gehabt hätte, und zwar The Black Phone. Der hat mir sehr gut gefallen. Also ganz starke Stephen King-Vibes. Kommt nicht von ungefähr, weil er ja auch vom Joe Hill, oder die Kurzgeschichte ist vom Joe Hill, umgesetzt vom Scott Derrickson. Sehr spannender, sehr ungewöhnlicher Horrorfilm. Kann ich auch nur empfehlen. Mhm. Wie schaut's bei dir aus? Hast du noch irgendwas, was du sagst, die hättest du noch gern erwähnt?
Ja, habe ich. Also, aber Black Phone wollte ich bloß kurz noch erwähnt haben, der ist aber mir auf der Watchlist. Hätte ich eigentlich ja gerne im Kino gesehen, aber irgendwie ist es mir nicht ausgegangen.
Ja, mir auch nicht.
Wenn ich auch gerne im Kino gesehen hätte, das habe ich auch das letzte Mal in die Walexe mit dabei gehabt, ist im Westen nichts Neues, der ja jetzt vor kurzem erst bei Netflix gekommen ist. Eine geile Inszenierung, die dritte oder vierte Verfilmung jetzt mittlerweile von diesem Stoff. Sehr gut, also sehr zu empfehlen. Dann habe ich es wie letztes Jahr gemacht, dass ich ein bisschen gespickt habe bei anderen Listen, was man vielleicht nur so einbauen könnte. Habe ich aber dann tatsächlich größtenteils gelassen. Den Goodnight Oppy habe ich am Anfang schon erwähnt. Den werde ich also zu 100% in die Warlex dann bringen. Mhm. Auch The Batman. Dann nur ein Film aus dem Hardline, When I Consume You, den habe ich auch so gut irgendwie in Erinnerung, aber je mehr darüber nachdenkt habe, umso belangloser war er dann doch und deswegen hat er es dann nicht in die Top 10 geschafft. Mhm. Dann wirklich einfach nur, um euch zum Ärgern, Tor 4. Oh Gott. Kurz mit dem Gedanken gespielt, ob ich Tor 4 auf Platz 1 setze, hab's aber dann...
Oh leck, alter Schwede, dann hätte ich jetzt das Mikrofon gebrochen.
Wahrscheinlich, ja, und dann hätte es mich rausgeschmissen und was für sie, aber nein, das...
Wir schneiden dann unseren Scheiß, das geht
ja
gar nicht.
Ja, ach so, ja gut, dann doch auf Platz 1, na Schmarrn. Und dann nur den Trainwreck Woodstock 99, also diese Doku, wo ich auch schon mal in die Rolex drüber geredet habe, wobei das ja eigentlich mehr Serie ist als ein Film, deswegen ist es dann bei mir am Ende rausgeflogen, aber war auch sehr unterhaltsam. Und dann, was für mich persönlich wieder gesprochen hätte, dass ich also im Film mit einbaue, der schlimmste Mensch der Welt, das erzähle ich aber vielleicht auch an die Walex, je nachdem wie ich drauf bin, ist von dem Regisseur von Der Rausch, ist aber bei weitem nicht so beeindruckend, finde ich zumindest, wie eben Der Rausch und deswegen hat es dann auch in die Top 10 geschafft, aber das war also einer von meinen Spickfilmen. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, ah ja, das tat eigentlich gut wieder für den Korbi passen, dass da irgendwas mit drin ist, was dann raussticht. Aber ansonsten, muss ich sagen, war dann die Top 10 doch relativ eindeutig.
Weiß ich nicht, nur eine kurze Frage, hast du den Man noch gesehen?
Nein, den habe ich auch noch nicht gesehen.
Oh ja.
Den habe ich aber ganz oft in diesen Best-of-Listen gesehen. Ja. Also deswegen, ich möchte nicht ausschließen, dass der eine oder andere, der jetzt gerade zuhört, sich denkt, ja, sag mal, wo ist denn der Film XY?
Wo ist denn Avatar 2? Wo ist er denn der Avatar?
Ja, Mensch, den wollte ich mir tatsächlich auch noch anschauen, um zumindest erwähnen zu können, ob er gut oder schlecht ist. Ich habe bis jetzt nur Positives drüber gehört, wobei ich schon gehört habe, dass die Handlung wieder völlig belanglos ist. Das habe ich bei dem ersten Film schon angekreidet, also bei Avatar 1.
Ja.
Deswegen wäre er wahrscheinlich nicht bei mir in der Top 10 gelandet, aber naja, mal schauen. Also ich werde mir auf jeden Fall anschauen, aber Ich bin ganz zufrieden mit meiner Top 10. Es ist jetzt größtenteils nichts Überraschendes mit dabei. Also finde ich jetzt bei dieser Liste nicht, dass Terrifier 2 auf Platz 1 ist. Huch, ja Mensch, wer hätte da mitrechnen können? Wie konnte das passieren? Aber wir haben ja doch relativ viele Überschneidungen gehabt, gell?
Das stimmt, ja. Stimmt. Nächstes Jahr haben wir dann alle gleich, oder? Dann reden wir einfach nur über 10 Filme.
Ja, dann wäre es ja langweilig.
Ja, das war gut nichts.
Ja, dann würde ich sagen, Mike, die Hörer haben jetzt 1,5 Stunden durchgehalten und daher dürft ihr euch jetzt auch nur bei uns in die Kommentare natürlich drüber auslassen, was ihr von unserer Top 10 findet und was für einen Film habt ihr noch geil gefunden, den wir jetzt da überhaupt nicht erwähnt haben in dem Jahr.
Schreibt uns eure Listen. Schreibt uns eure 10 Filme gern. Ich lese gern so Listen. Der Kani ist eben nicht dabei, weil der mag das nicht, das aber rattern vor die Top 10. Ich finde sowas immer schön und ich lese es immer gern oder auch wenn Bloody Disgusting raushauen, wo es eher eine Top-Filme sind. Ich lese es immer gern. Und wenn sie es mir schreibt oder uns da unter die Kommentare schreibt, dann lese ich das gern und bloß euch ein Herz halt da.
Ja, genau. Beziehungsweise für die ganz Faulen wie mich, ihr braucht bloß die ersten 3 Top-Filme oder reinschreiben. So. Das reicht. Ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal beim besten Podcast
der Welt. Servus und Habitere und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Macht's es gut. Bis bald. Servus.